Ich glaube, grundsätzlich sollten sich ja Unternehmertum und Verantwortungsbewusstsein nicht ausschließen. Und wir leben ja aktuell in einer Welt, wo wir sehen, dass Werte, das Verantwortungsbewusstsein in all unserem Handeln ein wesentliches Thema ist und das Thema uns auch immer und begleiten wird, solange es wie es den Menschen gibt.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hier ist Dirk Sander und gemeinsam mit meinem Kollegen
Oliver Kuschel
freuen wir uns heute auf ein sehr aktuelles Thema. Einen Einblick bekommen wir durch zwei ausgewiesene Gaming-Experten. Oliver, magst du den ersten Gast vorstellen? Wen hast du uns denn mitgebracht?
Ja, das mache ich gerne. Und zwar die Frage, wie ändert Gaming als leitende Kulturtechnik und Leitmedium des digitalen Zeitalters die Gesellschaft in den unterschiedlichsten Bereichen? Diese und viele andere Fragen untersucht unser erster Gast am von ihm mitgegründeten GameLab Berlin der Berliner Humboldt-Universität. Der politische Philosoph hat nach seinem Studium der Politik und des Public Managements in Friedrichshafen, Berlin und Cambridge verschiedenste Themen, die uns heute bewegen, aber nicht nur gedanklich und sprachlich durchdrungen, sondern hat sich als Co-Founder von RetroBrain, einem Unternehmen, das sich therapeutisch, präventiv und rehabilitativ wirksame und bewegungsgesteuerte Videospiele für Seniorinnen ausgedacht hat und entwickelt hat, auch erfolgreich in der unternehmerischen Praxis behauptet. Er ist laut Washington Post among the most publicly prominent voices of Germany's younger generation. Er wurde als Global Shaper des Weltwirtschaftsforums und als Leader of Tomorrow der Universität St. Gallen ausgezeichnet und engagiert sich als Mitglied verschiedener Thinktanks zu Fragen der Digitalisierung, unter anderem für den Stifterverband, Siemens, Google, die Zeitstiftung und jetzt hört hin, die Wacken Foundation sowie das Grameen Creative Lab des Friedensnobelpreisträgers Professor Muhammad Yunus. Herzlich willkommen, Manusher Shamsrisi. Hallo Manu, schön, dass du heute da bist.
Moin aus Hamburg, ich freue mich sehr drauf.
Nach über 10 Jahren beim Traditionsclub Schalke 04 in Gelsenkirchen hat sich unser Gast entschieden, seinen Vertrag als Geschäftsführer bei der FC Schalke 04 eSports GmbH zu beenden. Der frühere Offizier, der an der Bundeswehruniversität in Hamburg BWL studierte und 2016 an der Fernuni Hagen promovierte, startete Mitte 2009 als Leiter Rechnungswesen und Controlling bei Schalke 04. Heute ist er in den Vorbereitungen zur Gründung eines Startups. 2015 gehörte er zu den Initiatoren, die bei Schalke mit eSports ein digitales Geschäftsmodell entwickelten. Das Geschäft lief so gut, dass die eSports-Tochter im letzten Jahr mit dem Verkauf der Startrechte an der League of Legends, dem durch Corona einen Abstieg in wirtschaftliche Notlage geratenen Revierclub, eine erträgliche Summe in die leeren Kassen spülte. Profitabilität kann er also, unser Gast. Doch kann er auch Responsibilität? Ich habe den mittlerweile zweifachen Familienvater vor etwa 14 Jahren beim MBA-Studium in Münster kennen und schätzen gelernt. Ob als oberster Controller bei Schalke 04 oder als Geschäftsführer von Schalke 04 eSports, in beiden Geschäftsbereichen waren für ihn wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit prägend. So entwickelte er mit seinem eSports-Team ein CSR-Konzept für einen verantwortlichen Umgang mit den Möglichkeiten und Risiken für Jugendliche im eSport. Mit dem Konzept Gaming und Sportcamp schuf er ein hybrides Trainings- und Aufklärungscamp für die ganze Familie. Die Jugendlichen erhalten Informationen zur gesunden Ernährung und Bewegung, die Eltern Vorträge zu einem verantwortlichen Umgang ihrer Kinder in der Welt des Gamings. Mit weiteren CSR-Ansätzen wie digitales Klassenzimmer, Gaming für Generationen und Diversität im Gaming hat unser Gast frühzeitig auf die Möglichkeiten und Risiken des E-Sports Antworten gefunden. Herzlich willkommen, Dr. Claudio Kasper, Gaming-Experte und Gründer. Schön, dass du hier bei unserem Podcast mitmachst, Claudio.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich, dabei zu sein und freue mich auf eine sehr intensive und sehr ausführliche Diskussion des spannenden Themas.
Ja, schön. Dann springen wir mal rein und ich starte mal direkt mit einer Steilvorlage in Richtung Manu. Es wird ja gesagt, oder du hast mal gesagt, ne, der Homo economicus als Menschenbild der Industrialisierung und sein KPI, also seine Schlüsselgröße Bruttosozialprodukt, hätten als Messgröße ausgedient. Wie kommt jetzt hier, wenn wir sagen, Homo economicus hat ausgedient, vielleicht als alleinige Größe, wie kommt der Homo ludens ins Spiel?
Ja, das ist, natürlich muss man vorab sagen, eine sehr abstrakte Flughöhe. Also der Homo economicus eignet sich immer ganz fantastisch als Diskussionsinhalt. Natürlich gibt es auch den in verschiedenen Varianten, aber die Grundannahme, die methodologisch zugrunde gelegt wird beim Homo economicus, ist ja unverändert immer, Menschen agieren rational in unterschiedlichen Ausmaßen, aber im Kern sind Menschen rationale Wesen, die sich möglichst an perfekte Informationen herantasten und dann ihren Präferenzen entsprechend Entscheidungen treffen. Das ist ja eine Vorstellung davon, wie Menschen funktionieren, in Anführungsstrichen, die interdisziplinär seit vielen Jahren und aus guten Gründen, meine ich oder meinen wir, in die Kritik geraten ist. Der Homo ludens schaut anders auf die Frage, was den Menschen auszeichnet, und ist eine alte Idee, die schon Bestand hat, bevor es den Begriff gab. Also wenn man Friedrich Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen geschrieben steht, der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt, dann ist eben diese Vorstellung davon, wir sind ein spielerisches Wesen. Spielerisch zeichnet sich aus durch Selbstbestimmung, zeichnet sich aus durch aktives Handeln, durch gestalterisch an eine Situation herangehen, durch soziale Inklusion. Dann wird relativ schnell klar, der Homo ludens nimmt eine andere Perspektive ein auf das, was wir als Mensch möglicherweise sind. Und damit auch, wenn man vom Homo ludens aus auf die Gesellschaft schaut, endet man natürlich bei anderen Vorstellungen davon, wie Bildung idealerweise funktioniert, Gesundheitswesen funktioniert, Sport, politische Beteiligung, Nachhaltigkeit und. Also in unserem Kontext gesagt, eine enkelfähige Gesellschaft, wäre meine Vermutung, ist dem Homo ludens naheliegender als mancher Interpretation des Homo economicus. Und genau, Responsible Gaming greift das, glaube ich, auf.
Da nehme ich doch das Stichwort gleich auf, Claudio, Homo economicus. Nun ist ja die E-Sport-Abteilung von Schalke 04 nun ein wirklich auf Profit ausgerichtetes Geschäftsmodell. Ich war, glaube ich, sogar mit auch die Geburtsstunde, ne, ein profitables neues Geschäftsmodell für den Verein zu finden, in der digitalen Welt halt. Aber wie passen denn für dich ein auf Profit ausgerichtetes Geschäftsmodell und eben verantwortliches Unternehmertum im Gaming zusammen? Du bist ja da ganz eigene Wege gegangen.
Also genau, also ich glaube, grundsätzlich sollten sich ja Unternehmertum und Verantwortungsbewusstsein nicht ausschließen. Und wir leben ja aktuell in einer Welt, wo wir sehen, dass das Werte, das Verantwortungsbewusstsein in all unserem Handeln ein wesentliches Thema ist und das Thema uns auch immer und begleiten wird, solange es, wie es den Menschen gibt. Ja. Und grundsätzlich ist es mal so, glaube ich, wir müssen für uns, denke ich, hier mal definieren, was wollen wir eigentlich unter Responsible Gaming verstehen, weil ich sehe in der Diskussion gerade diesen Begriffes oder des Gaming-Begriffs insgesamt ganz, ganz viele Themen, die auch auf unterschiedlichen Ebenen und Dimensionen funktionieren und ganz viele Themen, die auch immer sehr stark miteinander verwoben werden und wo man, glaube ich, oder wo es nochmal Not tut, und vielleicht können wir das ja hier in Teils in diesem Podcast dann erreichen, das Ganze nochmal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Was ist für mich oder was war der Ansatzpunkt bei Schalke natürlich? Bei Schalke, und Dirk, du hast es ja gesagt, war es grundsätzlich ein Businessmodell zu finden, welches uns neue Wachstumschancen bringt. Wir wissen, der E-Sports ist der am schnellsten wachsende Sportmarkt auf dieser Welt und Sportorganisationen an sich, professionelle Sportorganisationen, wie es halt Schalke 04 eine ist, sind immer auf der Suche danach, Umsatzerlöse, Wachstumsmärkte, neue Zielgruppen zu erschließen. Ja, so viel von der BWL-Seite. Und ich glaube, das ist auch etwas, was grundsätzlich ja jedes Unternehmen da draußen versucht. Die Frage ist halt, wie macht man's? Und die Frage ist, in welche Bereiche geht man da rein? Und als wir uns damals mit Gaming beschäftigt haben, dann haben wir halt gesehen, da ist etwas, was bewegt ganz, ganz viele junge Menschen. Da ist etwas, was sich wirtschaftlich gut entwickelt, was aber auch als Kultur gut, super funktioniert. Und jetzt kamen wir damals aus dem Fußball und das ist da ja genau dasselbe. Ja, also wirtschaftlich funktioniert Fußball sehr, sehr ordentlich. Und als Kulturgut ist es trotzdem verhaftet. Das heißt, da haben wir auf einer Ebene gespielt, auf der wir uns grundsätzlich schon mal zurechtgefunden haben. So, und trotzdem ist bei jedem wirtschaftlichen Handeln, wie gesagt, auch verantwortungsvolles Handeln dabei. Und was wir versucht haben, ist damals den E-Sports erstmal vorurteilsfrei aufzunehmen und so aufzunehmen, wie er dann ist. Und dann haben wir versucht, in unserem Handeln so ein paar Vorurteile eben auch zu entkräften, beziehungsweise da, wo er wirklich Probleme hat, diese Probleme anzugehen. Und ich glaube, so sollte man grundsätzlich mit jedem Thema umgehen. Ja, also vorurteilsfrei herangehen, sich anschauen, warum beschäftigt das Menschen, warum ist das für ganz viele Menschen wichtig. Und dann natürlich, und das ist, glaube ich, mal ein schöner Ausgangspunkt hier für diesen Podcast, alles, was Spaß macht, hat grundsätzlich immer eine problematische Seite. Ja, also ich weiß nicht, ob wir was finden, was Spaß macht und keine problematische Seite hat, aber das hat es nun mal. Ja, und Gaming ist da, hat da auch ein paar Themen, die wir in der Folge, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen auseinander, also etwas ausführlicher diskutieren sollten. Aber ich glaube, wir müssen uns dem dann halt sehr offen zuwenden und die Probleme klar ansprechen und gleichzeitig den Spaß an der Sache nicht verlieren. Das haben wir bei Schalke 04 E-Sports versucht und Schalke versucht auch weiterhin. Und ich glaube, insgesamt so sollte man sich dem Thema Gaming E-Sports nähern.
Das würde ich gern aufnehmen. Also, du hast ja gesagt, klar, es ist eine Menge Geld im Spiel, ne? Ich glaube, über 3 Milliarden Menschen widmen sich in relativer Regelmäßigkeit dem Thema Gaming. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Ich habe sie mal gelesen. Manu, du weißt es wahrscheinlich besser. Also es ist ein riesig großer und ständig wachsender Markt. Ja, und dann wissen wir auch, dass dann natürlich das ökonomische Interesse, und deshalb habe ich mit Homo Ökonomicus gestartet. Wenn wir das jetzt verbinden und sagen, okay, wir können mit Gaming irrsinnig viel Geld verdienen, wer sorgt dann dafür, dass es in den Grenzen der, in Grenzen des Responsible Gaming eigentlich verbleibt? Wer muss die Grenzen setzen? Ist dann wieder der Ruf nach der Politik, ja, die Politik muss es dann regeln, oder ist es eine Selbstauferlegung der Industrie? Manu, was kann funktionieren?
Wir brauchen beides, glaube ich. Claudio hat schon grundlegende Perspektiven darauf eingebracht. Ich möchte quasi vor allen Dingen zwei vielleicht nochmal kommentieren. Die eine, Oliver, hast du auch gerade schon aufgegriffen. Die 3 Milliarden, ja, die sind immer in der Diskussion, die scheinen ja auch ihre Berechtigung zu haben als Schätzung, aber die 3 Milliarden Gamerinnen und Gamer, die wir dann immer quasi aufrufen, die Zahl leidet natürlich genau an der Breite, die Claudio beschrieben hat. Ich würde sagen, quasi an der Stelle, Max Weber bemühend, ist Gaming halt ein amorpher Begriff. Also die 3 Milliarden kommen zustande, wenn du Candy Crush, also irgendwie Casual Gaming auf dem Handy, was morgens auf dem Weg zur Arbeit in der U-Bahn gespielt wird, gleichermaßen mit betrachtest wie hochkomplexe sogenannte AAA-Titel, deren Produktionsbudget teilweise größer ist als Hollywood-Filme und die irgendwie 150 bis 200 Spielstunden an Narration auch in sich tragen, wo Menschen aus Theater und aus Literatur mit beteiligt sind und den E-Sport, der nochmal zum Teil andere Titel hat, auch wenn die sich aus dem AAA manchmal entwickeln. Also auf die 3 Milliarden kommst du, wenn du all das berücksichtigst, und die unterscheiden sich. Aber deshalb bin ich so ein bisschen an der Stelle dann skeptisch, ob der Begriff Gaming alleine als Klammer ausreicht, weil wir uns ja auch nicht anmaßen würden zu sagen, wir reden jetzt über Buch oder Netflix, sondern weil es ja quasi diese Genre-Unterscheidung aus guten Gründen gibt und die zum Teil auch sehr unterschiedlich funktionieren. Also das vielleicht mal zu den 3 Milliarden. Nichtsdestotrotz, die 3 Milliarden beeinflussen natürlich Märkte, die beeinflussen aber eben auch Zivilgesellschaft und politisches Miteinander. 3 Milliarden Gamerinnen und Gamer, das wissen wir heute, bedeutet eben auch 3 Milliarden Menschen, die beispielsweise politischen Narrativen ausgesetzt sind. die mit problematischen Geschäftsmodellen in Berührung kommen können. Insofern, wir brauchen beides, Oliver, um auf deine Frage zurückzukommen. Wir brauchen oder wir benötigen eine Gaming-Industrie, die in Anführungsstrichen erwachsener auftritt, als sie stellenweise bisher tut. Ich war 2017 selbst dabei bei der Gamescom, weltgrößte Gaming-Konferenz. Da ist die Bundeskanzlerin aufgetreten. Das war ein Adelsschlag, zumindest in Deutschland, Europa, für die Gaming-Industrie, weil sie sich hingestellt hat und gesagt hat, das ist ein Kulturgut. Seitdem erlebt man aber erstaunlich oft, jedenfalls ist es mein Eindruck, dass gerade die Publisher von Games sich bequem aussuchen, wann sie Kulturgut und kulturpolitisch relevant sind und deshalb Förderung aller Art benötigen und quasi ganz viel Freiheiten. Und wenn es dann um Selbstreferenz und Selbstregulation geht, wie es der Buchmarkt kennt beispielsweise, dann regelmäßig die Hand über den Kopf heben und sagen, naja, wir machen ja nur Entertainment. Wir kommen da sicher später nochmal drauf zurück, wo ich das insbesondere problematisch finde, auch mit Einfluss aus China und Russland und Saudi-Arabien und so weiter. Aber du brauchst eine erwachsene, auftretende Gaming-Industrie, die wie jede andere Kultur- und Kreativindustrie dieses Reflektieren, quasi das Feuilleton, wenn man so will, kennt. Du brauchst aber an manchen Stellen, glaube ich, auch mehr staatliche Regulierung als heute. Ob das andere Regulierung ist, als wir es quasi ja so schon haben, oder ob die Regulierung, die wir heute schon haben, einfach konsequenter umgesetzt werden muss. Ne? Wir kommen ja aus einer Welt, wo staatliche Regulierung weit, weit weg ist manchmal. Also es hat die Intelligence Community, weiß man heute, Jahre gedauert, um zu begreifen, dass über World of Warcraft Drogen- und Waffenhandel koordiniert wurde, international. So, also vielleicht brauchen wir keine neuen Regeln und Regulierungen, sondern einfach nur die im demokratischen Konsens eh herrschen, die müssen auch in der Gaming-Community gelebt oder da, wo es nicht gelebt wird, durchgesetzt werden.
Dirk, ich spring noch mal eben rein. Ich würde gerne den Ball noch mal zu Claudia rüberspielen, wo wir über dieses Verantwortungsbewusstsein der Anbieter sprechen. Und der Dirk hat es ja in der Anmoderation gesagt, ihr habt ja und vor allen Dingen auch du als Geschäftsführer dann von Schalke eSports euch auch schon Gedanken gemacht, nicht nur was Lukratives aufzubauen, sondern auch dieses Thema Verantwortung, weil man ja, die spielenden Kunden sind ja größtenteils auch noch jünger, ja. Und welche Verantwortung hat man als Anbieter und wie passt dann eigentlich Profit zu machen? Und Schalke, ich glaube, Schalke hat sich ja jetzt auch von den Lizenzen getrennt, weil es, glaube ich, das größte, das wertvollste Asset des Vereins war. Vielleicht neben dem Stadion, ob es der Schalke gehört, I don't know, weißt du besser. Aber man hat es verkauft, weil es war eben sehr ertragreich. Und wie ist euch das gelungen oder was habt ihr probiert, das Thema Gaming und Verantwortungsbewusstsein als ein Player unter einen Hut zu bringen?
Also vielleicht nochmal ganz kurz zu den Assets von Schalke. Schalke hat natürlich ganz viele Assets, aber das Problem war ja so ein Stück weit die Corona-Krise, ja. Und da sind ja einige Assets eben, sag ich mal, dadurch, dass sie eben nicht stattgefunden haben, wie Fußballspiele in ihrem Preis natürlich stark reduziert worden. Und dann war der E-Sports, weil er digital stattgefunden hat, vermutlich zu dem Zeitpunkt zumindest eines der wertvollsten Assets, was Schalke hatte, ja. Also, und dann vielleicht zur Ausgangsfrage. Also grundsätzlich ist es ja so, als Sportverein hat man ja neben der wirtschaftlichen Verantwortung für die Arbeitsplätze, die man dort geschaffen hat und bespielt, hat man natürlich immer auch eine Verantwortung für das soziale Umfeld. Und deshalb haben wir auch den E-Sport so begriffen. Also mir und meinem Geschäftsführerkollegen damals, dem Tim Reichert, uns ging es ganz bewusst darum, eben die DNA von Schalke in die Zukunft mit zu übertragen. Weil wir gedacht haben, naja gut, wir widmen uns jetzt diesem Zukunftsthema und das bringt aber nichts, wenn wir jetzt da eine neue Marke entwickeln, wenn wir da eine neue Sprache entwickeln, sondern es muss schon deutlich sein, das hier ist Schalke 04. Und wir hatten uns dann damals in einem auch längeren Prozess 3 Kernwerte gegeben und ich nenne die jetzt mal ganz kurz 04, also ohne Angst Dinge anzugehen, dann work hard, also harte Arbeit, ja, weil das ist ja so diese Art von, sage ich mal, die DNA von Schalke besteht ja aus harter Bergwärtsarbeit und das wollten wir irgendwo hin rüber retten und die letzte war Care. Das heißt, wir kümmern uns um uns, wir kümmern uns um die Community, wir kümmern uns ums Teams und wir kümmern uns insgesamt um das ganze E-Sports-Ökosystem. Und Sowas ist ja immer ganz nett an der Wand geschrieben und auf irgendwelche netten Folien geschrieben, aber man muss es mit Leben füllen. Ups. Und wir haben das mit Leben gefüllt, indem wir beispielsweise Versuchsballons geschossen haben, um zu sehen, wie tickt eigentlich diese Community da draußen. Ja, und das, was mir damals sehr stark die Augen geöffnet hat, wir haben ein Angebot gemacht in einer Art von Fußballcamp, damals ein E-Sports-Camp, in den Ferien für 12- bis 16-jährige Jugendliche, die zu uns nach Schalke kommen konnten, wo wir mit denen dann gemeinsam gespielt haben, wo wir die Themen Gesundheit im Gaming, Gaming an sich und Sport miteinander verknüpft haben. Ja, und was ist da passiert? Wir haben natürlich schon dann unsere Spiele, die wir im Repertoire hatten, FIFA, Pro Evolution Soccer und League of Legends, mit diesen jungen Menschen gespielt und haben zwischendurch die jungen Menschen educated im Hinblick auf bestimmte Themen, wie sitze ich richtig, wie ernähre ich mich richtig, wie game ich sinnvoll. Ja, und haben das dann angereichert noch mit ein paar Sporteinheiten. Und jetzt mal ganz grundsätzlich, glaube ich, dieses Vorurteil, Gamer sind alle ziemlich blass und ziemlich übergewichtig und sitzen nur im Keller und spielen. Ich glaube, das ist einfach nicht so. Also das ist nicht meine Wahrnehmung der Gaming-Community, so wie ich sie kennengelernt habe, sondern das sind in der Regel relativ reflektierte junge Menschen, die sich gerne mit Gaming beschäftigen und sich gerne davon entertainen lassen, die aber genauso gerne auch irgendeine Sportart ergreifen. Das hat man da auch gesehen. Also Das schönste Feedback kam eigentlich von den Eltern. Ja, die Eltern sind nach diesem Gaming-Camp zu uns gekommen und gesagt, endlich hat unsere Kinder mal jemand da abgeholt, wo sie sind. Nämlich nicht zu sagen, Gaming, ihr sitzt jetzt nur 4 Stunden lang vorm Computer und ihr macht da einfach Blödsinn, sondern ernst nehmen, in die Diskussion gehen, Dinge mitgeben, am Ende dann auch sich bewegen. Und ich glaube, das ist die Lebenswahrheit von ganz vielen Gamern da draußen. Und dann gibt es problematische Bereiche und die muss man tackeln, aber das ist halt nur ein Teilbereich. Und mir geht diese Diskussion immer, wenn es ums Gaming geht, immer sehr stark in diesen negativen Bereich. Und ich glaube, wir müssen das auch mal ein bisschen mehr positiver konnotieren.
Ja, also wenn ich da direkt anknüpfen darf, da geht mir das Herz auf, wenn ich das höre, weil ich glaube, Responsible Gaming funktioniert nicht ohne Augenhöhe. Und das, was Claudio gerade beschrieben hat, ist ja Augenhöhe zwischen den Gaming-Communities und denjenigen, die vielleicht quasi institutionell Ahnung haben von den Risiken oder auch quasi von dem Responsible, wenn man so will. Ich habe, Claudio, als ich dir gerade zugehört habe, an eine Studentin von mir gedacht, an der Leuphana-Universität, wo ich zu Gaming, E-Sport und Gesellschaft unterrichten darf. Introvertierte junge Dame, bei der es quasi ein ganzes Semester lang schwierig war, sie tatsächlich einzubinden. Wir haben dann irgendwann gesprochen über diese leidige Frage, die auch nur in Deutschland von Interesse ist, ob das nun Sport sei oder nicht. Und es gab eine Position dazu von einem großen deutschen traditionellen Verband, den ich gar nicht zwingend nennen muss, damit das Beispiel funktioniert, wo, wie sie es dann später nannte, ein alter weißer Mann Folgendes ausführte, das kann gar kein Sport sein, weil da die Werte, um die es im Sport geht, unmöglich vermittelt werden. Und ich habe lebhaft in Erinnerung, wie die Kommilitonin förmlich explodierte und in einem fantastischen, klugen, theoriefundierten Monolog erklärte, ich fasse den mal in eigenen Worten zusammen, so ganz würde sie nicht verstehen, welche Werte das seien, die es nur im traditionellen Sport gäbe, ob das die Korruption bei der Fußball-Weltmeisterschaft sei, der Sexismus im Reitsport, die Energieverschwendung in der Formel 1 oder. Und das war für mich insofern interessant, wir haben das dann im Seminar direkt quasi aufgegriffen, weil nämlich, wenn wir genau das nicht tun, was Claudio gerade beschrieben hat, dann verlieren wir auch, ich will nicht sagen eine ganze Generation, weil solche Zuschreibungen sind immer zu breit, aber dann verlieren wir ganze Milieus in der Gaming-Community, die sich sagen, wie soll ich denn auf Augenhöhe mit meinem Sportverein vor Ort oder mit Lehrkräften oder mit politischen EntscheidungsträgerInnen reden, wenn die quasi, sobald sie meine Leidenschaft vernehmen als Thema, schon nur an übergewichtige potenzielle Amokläufer denken und von sich aus quasi auch anmaßen zu beurteilen, wo echte soziale Nähe stattfindet und dass das quasi in meiner Leidenschaft im Gaming gar nicht sein kann. Das ist hochriskant. Das hat auch Missbrauchspotenzial. Ich erinnere mich gut an das Gegenbeispiel dazu eigentlich. Bei der Blast in Kopenhagen war ich Gast vor einigen Jahren, also großes E-Sport-Turnier, undenkbar hier bei uns. Das ist ein Counter-Strike-Turnier mit, glaube ich, 35.000, 40.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vor Ort und wesentlich mehr online durch den Premierminister eröffnet wird, der sich hinstellte und sagte, ihr habt jetzt jahrelang von euren Lehrerinnen und Lehrern, von euren Eltern, aus der Politik und so weiter gehört, dass das nicht ernstzunehmendes sei, was ihr hier betreibt. Ich als euer Premierminister sage, Dänemark ist stolz auf euch und ihr seid unsere Athletinnen und Athleten. Das ist fantastisch. Das ist natürlich auch Wahlkampf an der Stelle, ne? Aber das ist am Ende eine Augenhöhe, die uns ganz oft fehlt in die Diskussion. Und wenn die Gaming-Community, wie Claudia das so schön formuliert hat, Angebote bekommt, in denen ernst genommen wird, was sie tun, dann sind wir auf dem richtigen Weg, weil dann können wir die Risiken, die unzweifelhaft da sind, mitigieren und uns endlich den Chancen zuwenden. Inklusion, wesentlich mehr, als das im tradierten Sport stellenweise möglich ist, Internationalität und so weiter. Aber dafür musst du, wie gesagt, dafür kannst du die alte Welt nicht importieren. Also ich kann gut nachvollziehen, dass gerade die E-Sport-Community stellenweise ein wirkliches Verständnisproblem damit hat, wenn jemand kommt und sagt, wir machen jetzt eine Frauenliga. Weil das kannte das Gaming nie. Also auch die LAN-Partys, die ich selbst in den 90ern besucht habe und die tatsächlich in diesen Kellern stattgefunden haben, da wäre niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, wir machen quasi eine nach Geschlechtern getrennte Liga. Und wenn du heute mit der Idee auftrittst, dann quasi importierst du Lösungen, die es im Gaming gar nicht bedarf. Oder auch Nationalmannschaften. Auch das ist dem E-Sport, ich weiß nicht, Claudio, ob du das unterschreibst, aber in meiner Wahrnehmung sind auch Nationalmannschaften etwas, was weiten Teilen der E-Sport-Community fremd sind. Und wo man weite Teile auch mit fremdeln und sagen, warum soll ich denn jetzt quasi, wenn die Gaming-Community doch davon lebt, international zu sein, plötzlich anfangen, quasi diese Logiken der alten Welt zu importieren, nur weil die Verbände und weil die Sportwelt bisher so funktioniert hat. Ich habe noch einen letzten Gedanken zu dem Claudio, der mich gerade inspiriert hat. Wir schaffen auch diese Augenhöhe und dieses Miteinander, glaube ich, nur, wenn wir tatsächlich, und das fällt unangenehm auf, dass das bei vielen nicht der Fall ist, auf dem Stand der wissenschaftlichen Debatte zu diesem Thema bleiben. Damit meine ich beispielsweise, dass wir heute sehr fundiert begründet davon ausgehen können, dass Games eben weit mehr anbieten als die reinen Spielmechaniken. Gut untersucht ist das an Fortnite, was ich persönlich jetzt kein cooles Spiel finde, aber wo man sich schon die Frage stellen kann, ne? Gerade Oliver im Hinblick auf den Homo Ludens, wenn du ein Battle Royale Spiel spielst und der Großteil der Spielerinnen und Spieler können es zu einem frühen Zeitpunkt schon nicht mehr gewinnen, dann dürften die nach einer gewissen game-immanenten Logik gar nicht mehr drin bleiben, weil wenn du ein Spiel nicht gewinnen kannst, was willst du da dann noch? Aus der Sozialpsychologie gibt es eben diese fundierte Vermutung, dass du Fortnite und andere Titel aber eben nicht als reines Game betrachten darfst, sondern auch als Ort sozialer Präsenz. Also ich bleibe eben im Spiel, weil ich da mit meinen Freunden abhängen kann, weil ich mich über den Schultag unterhalte, weil ich mit meiner Peergroup über meine sozialen Begebenheiten, Erfahrungen, Probleme reden kann. Und wenn ich das alles ignoriere, dann ignoriere ich einen wesentlichen Teil der Lebensrealität, wie Claudio das so schön sagte. Und wenn ich den Teil quasi der Lebensrealität ignoriere, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Community, mit der ich da sprechen will, sagt, ihr versteht nicht, was wir hier machen. Und ihr versteht nicht, dass das hier auch meine Community ist. Und deshalb verstehe ich eure Kritik nicht. Und dann quasi reden wir einander vorbei. Also Augenhöhe, glaube ich, quasi und Fundiertheit, die fehlen der Debatte noch. Und deshalb ist das so toll, wenn Schalke 04 oder andere, die Erfahrung damit haben, sich dann einbringen und das auf diese Art und Weise tun.
Ja, also ich würde noch mal so zwei, drei Punkte aufgreifen, die Manu jetzt auch noch mal in die Debatte reingeworfen hat. Also grundsätzlich die Diskussion Sport, ist es ein Sport oder ist es kein Sport? Das war beispielsweise für mich nie ein wirklicher Parameter, an dem ich mich orientiert habe. Ja, das ist tatsächlich so eine Diskussion und das sehen wir, glaube ich, in ganz vielen Gesellschaftsbereichen heutzutage, wo eine neue Welt auf eine alte Welt trifft und wo auch, wo man versucht, mit den Deutungsmustern der alten Welt sich die neue entweder einzuverleiben oder der zumindest Herr zu werden. Ja, und ich glaube, das funktioniert in ganz, ganz vielen Bereichen heutzutage gar nicht mehr. Und da will ich noch nicht mit dem Metaverse kommen und mit anderen Cryptocurrency und so weiter und so fort. Da versuchen wir oft Dinge, die wir gelernt haben über die letzten 50 Jahre zu vergleichen, was ja auch menschlich ist und was nachvollziehbar ist. Und das finde ich auch grundsätzlich nicht zu verurteilen. Es wird nur dann problematisch, wenn man das halt zu sehr vor sich herträgt und damit die Augenhöhe einfach verlässt, ja, und sagt, das Alte ist halt besser als das Neue. Ich glaube, man muss das halt ohne Vorbehalte dann anlegen und dann kann man es auch vergleichbar machen von mir aus. Ja, aber wir sehen aber auch da noch zwei andere Dinge. Und zwar haben wir das Problem, glaube ich, dass wir immer mehr in der Gesellschaft in Themen reinlaufen, wo wir so eine Trennung in der Gesellschaft haben, ja, wo wir auch eine Informationstrennung haben. Also die Gaming, ich mache es am Gaming fest, also die Gaming-Community ist sehr stark in Twitter, ist sehr stark auf dem Discord, ist sehr stark in Instagram, so Social-Media-Kanäle, da in ihrer Blase, ja, gar nicht negativ gemeint, und andere Gruppen finden da gar nicht mehr statt, beziehungsweise sind da noch nicht. Und deshalb gibt es meines Erachtens auch ein großes Kommunikationsproblem. Manu hat ein paar Dinge angesprochen, die ich auch nochmal herausstellen will. Ich glaube, dass das Gaming ganz, ganz viele Vorteile hat, die in der Diskussion immer so ein bisschen untergehen. Für mich ist Gaming oder E-Sports und dann ein oder zwei Titel davon wahrscheinlich der erste Sport, der es schaffen kann, wirklich global zu werden, weil eben denselben Sport ganz viele Menschen auf dieser Welt gut finden und interessant finden und weil sich auch jeder, der eine vernünftige Internetleitung hat und der einen vernünftigen PC hat oder ein Mobiltelefon, demnächst auch daran beteiligen kann. Also die Eintrittsbarrieren für diesen Sport sind relativ gering, ne? Und jeder kann dort seinen Beitrag leisten oder sich beteiligen. Das führt dazu, dass wir vermutlich hier den ersten wirklichen grenzüberschreitenden Sport sehen, der in seiner, so wie er angelegt ist, vielleicht die Chance hat, global dann zu wirken. Ja, also Fußball schafft es ja auch ein Stück weit, aber auch nur nicht überall auf der Welt. Ich glaube, im Gaming und im E-Sports könnten wir den ersten Titel finden, der das dann wirklich global hinbekommt. Die zweite Sache ist, Inklusion wurde schon angesprochen und Diversity. Ich glaube tatsächlich, dass Gaming so angelegt ist, dass es grundsätzlich diese Barrieren einfach nicht gibt. Es kommt natürlich beim Handicap darauf an, welches Handicap der oder diejenige hat, aber grundsätzlich gibt es dafür technische Lösungen, damit man sich auch am Gaming beteiligen kann. Und auch hier würde ich sagen, hat der E-Sport als erste Sportart die das Potenzial, eben auch Wettkämpfe zu sehen, wo halt Leute mit Handicap gegen Leute ohne Handicap spielen können, ja, wie auch immer man das dann definieren möchte und das ausschaut. Und auch das Thema Frauen im Sport. Natürlich ist es so, dass im E-Sports, und ich glaube, das ist auch nicht zu negieren, tatsächlich die meisten Profis sind Männer und die meisten, die spielen, sind halt auch männlich. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass es Möglichkeiten gibt, dass es, glaube ich, jetzt nicht so vordefiniert ist, wie es gibt eine Frauenliga und es gibt eine Männerliga, sondern wenn sich ein Frauenteam entsprechend hochspielt, dann wird die an den E-Sports-Titeln und Tournaments auch teilnehmen können. Ja, und das sind so positive Effekte im Gaming, die im E-Sports aus einer Richtung kommen, wo das klassische Sportbusiness einfach schon sehr stark vordeterminiert ist, wo wir hier noch die Möglichkeiten haben, das halt anders zu machen und da auch Dinge, die in der alten Welt nicht gut funktionieren, eben hier besser zu machen. Ja.
Und es geht ja darüber hinaus, wenn ich gleich anknüpfen darf, also mal bei dem letzten zu bleiben, Claudio, es gibt ja eine spannende Studienlage aus England, wo man sich angeschaut hat, was macht Gaming als Hobby, also nicht mal Competitive Gaming, also quasi gar nicht E-Sport, sondern quasi einfach Gaming als Hobby, mit der Wahrscheinlichkeit von Schülerinnen sogenannte MINT-Fächer zu studieren, also naturwissenschaftliche, ingenieurswissenschaftliche Studienfächer. Das erhöht sich teilweise um bis zum Faktor 3, was ich persönlich nicht überraschend finde, weil wenn die Leute mehrere Stunden in der Woche ein Hobby betreiben, das gilt dann ja quasi für jedes Hobby, kann man annehmen, fragst du dich früher oder später, wie funktioniert das eigentlich? So, wenn dein Hobby Gaming ist und du dich fragst, wie funktioniert das eigentlich, dann bist du relativ schnell bei der Frage, was ist das technologisch, was ist eine Cloud, was ist dein Computer, wo kommt diese VR-Brille her? Und dann weckt das womöglich, idealerweise, oder scheint so zu sein, das Interesse daran zu sagen, damit möchte ich mich beschäftigen. Also wir haben jetzt ja viel über auch die Risiken gesprochen, das ist ja auch berechtigt, aber das Potenzial von Gaming geht über Gaming ja weit hinaus. Claudio hat es gerade beschrieben, das eine ist Bildung. Das andere, was mir noch wichtig wäre, ich versuche es mal quasi in einer sehr groben Formulierung, man möge mir verzeihen, aber wir haben Ende letzten Jahres für die IAA, also für die internationale Automobilausstellung, die jetzt ja quasi sich nicht mehr nur mit Automotive beschäftigt, sondern mit der Mobilitätswende und der Mobilitätsindustrie allgemein, da durften mein Team und ich an der Humboldt den Gaming-Teil kuratieren. Da wurde Gaming also identifiziert von der deutschen Automobilindustrie als einer von, ich glaube, 17 Themen und Perspektiven, die halt quasi für die Zukunft relevant sind. Und es war ganz erstaunlich, weil da gab es Leute, mit denen wir im Gespräch waren, die sagten, warum sollte ich mich oder warum sollte die IAA sich mit Gaming zu beschäftigen? Die Antwort darauf ist, weil Gaming aus den Gründen, die Claudio gerade skizziert hat, und jetzt kommt diese grobe Formulierung, für die ich um Entschuldigung bitte, eine Form von gelebter Zukunftsforschung sein kann. Wir haben eben im Gaming etwas, was wir in, meine ich, keinem anderen Bereich in der Gesellschaft sehen, nämlich technologischen Fortschritt. Ja, das IBM Quantencomputing Team beschäftigt sich mit Minecraft ähnlichen Welterstellung. Virtuelle Realität wird im Gaming vorangetrieben, Cloud-Infrastruktur, soziale Communities online. Aber wir erleben eben nicht nur den technologischen Fortschritt im Gaming, sondern durch E-Sport und andere Dinge können wir auch beobachten, wie man mit technologischem Fortschritt vernünftig umgeht. Also es gibt kein, das ist jetzt eine brutale These an der Stelle, hinter der ich aber stehe, es gibt kein Problem im Kontext Homeoffice, virtuelle Teams, Online-Education oder, dass nicht die World of Warcraft-Community, die sich in Gilden organisieren musste, schon vor 15, 20 Jahren als Problem identifiziert hat und gleichzeitig alle Lösungen ausprobiert. Also wer ins Gaming schaut und deshalb tun das ja Porsche, deshalb tut das ja die Automobilindustrie beispielsweise auch, der kann eben beides auf einmal bekommen, Einsichten in die Technologien, die die Zukunft prägen, aber auch Einsichten darin, wie man sozial, gerecht, inklusiv mit diesen Technologien umgeht und dass quasi die wirtschaftliche Zielgruppe auch der Automobilindustrie eine ist, die durch die Kulturtechnik Gaming geprägt ist, aber auch die Leute, die dort arbeiten wollen, geprägt sind und irgendwie wo einmal im Jahr ein Feedbackgespräch mit der Führungsebene quasi auf eine Generation trifft, die es gewohnt ist, instantanes Feedback im Game zu bekommen und dann habe ich ein Problem quasi in meiner Führung. Das steht für sich. Ne? Aber das ist diese Gleichzeitigkeit, die Gaming so wertvoll macht, weil sie eben ein paar Jahre der in Anführungsstrichen Gesamtgesellschaft voraus ist.
Ja, dann lass uns das doch gleich mal konkret machen, Manu. Wir sprachen auch auch vom Potenzial von Gaming. Bisher immer im Grunde genommen eher vielleicht als Begleiterscheinung eines Phänomens, das sich so oder so durchsetzt. Aber du gerade, Manu, arbeitest ja im Game Lab und auch als Gründer von Retrobrain an der gestalterischen Kraft von Gaming. Und zwar zur gezielten Entwicklung von Mensch und Gesellschaft. Vielleicht kannst du mal konkrete Beispiele nennen, wie Gaming jetzt schon positiv gestalterisch eingesetzt werden kann.
Also ich ratter jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele runter mit dem Ziel, quasi den Vorstellungsraum für diejenigen in der Zuhörerschaft, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, so breit wie möglich zu machen. Als Game Lab nutzen wir Gaming und das Medium Gaming beispielsweise für die Demokratisierung im Zugang von Museen. Museen sind heute oft noch hochprivilegierte, hochexklusive Organisationen. Grob gesagt, wessen Eltern nicht ins Museum gegangen sind und das Kind mitgenommen haben, der wird dort selten auftauchen. Ich kann aber den Museumsbesuch, und das machen wir mit einem Game, das sich Mein Objekt nennt und mit mit vielen deutschen Museen gemeinsam entwickelt wurde. Ich kann den Museumsbesuch entzerren, da steckt eine Art Tinder-Logik hinter, also quasi ich gehe eine Beziehung ein mit einem Objekt in einem Museum und habe dann eine Nähe durch das Game, bevor ich da bin und mir das Objekt in Realitas anschaue und nachdem ich da war. Wir beschäftigen uns mit dem Potenzial in der Außenpolitik. Wir wissen, das habe ich vorhin schon gesagt, dass Games und die Gaming-Community Träger sind für politische Narrative. Es war für ganz, ganz viele junge Menschen, ich will jetzt quasi Namen nicht nennen, aber ich glaube Ende 2019, bei einem E-Sport-Turnier eines Spieletitels eines kalifornischen Unternehmens, Activision Blizzard, ne, das gerade irgendwie für viele, viele Milliarden von Microsoft gekauft wurde und auch so durch diesen Deal als Beispiel dafür gilt, welche wirtschaftliche Kraft quasi dieser Community und ihrer Industrie inzwischen beigemessen wird. In einem Turnier dieses Unternehmens, an dem auch Tencent, also quasi indirekt der chinesische Staat beteiligt ist, wurde einem Gamer aus Taiwan eine Art, würde man, muss man sagen, Berufsverbot auferlegt, weil er sich für die Friedens- und Freiheitsbewegung in Hongkong eingesetzt hat. Das war unglaublich politisierend für weite Teile der E-Sport-Community, die ich mit klassischer politischer Kommunikation und Public Diplomacy vielleicht nicht erreiche, die aber plötzlich empört darüber waren, warum darf hier jemand, der in meiner Situation ist, also ein Gamer, sich nicht äußern für die Menschenrechte in Hongkong? Warum quasi macht ein kalifornisches Unternehmen ihm eine einjährige quasi Berufsverbot in Anführungsstrichen? Und wie hängt das alles zusammen? Und also Public Diplomacy, auswärtige Kultur- und Bildungspolitik ist ein Beispiel. Ein drittes Beispiel, weil das vorhin schon formuliert wurde und wir ja darüber auch einen Bezug zur wunderbaren Anthropia haben. Retrobrain, im Übrigen auch eine Schalke, ein Schalke-Spin-Off, wenn man so will. Wir haben damals ja, ich würde behaupten, uns wird es heute nicht geben, weil wir nicht diesen Rudi-Assauer-Preis für Innovation im Kampf gegen Alzheimer früh gewonnen hätten und uns dann ja auch dachten, dass die Bestätigung aus der Zielgruppe quasi, der kann man nur gerecht werden, wenn man es dann auch umsetzt. Also wir waren nur in der Ideenphase damals. Aber bei Retrobrain werden tatsächlich, Dirk hat das vorhin, glaube ich, schon skizziert, Videospiele entwickelt mit therapeutisch präventiver Wirkung. Das sind also Medizinprodukte, gehören zu den ersten Games weltweit mit Medizinproduktstatus, seit Mitte letzten Jahres auch in der Kostenübernahme durch die Krankenkasse, also zu den ersten digitalen Interventionen in der Pflege, die in der Regelversorgung sind. Und da werden Menschen, ich mach's ganz kurz, in stationärer Altenpflege, oder anders, da stellen wir uns die Frage, wie würde stationäre Altenpflege aussehen, wenn dort der Homo Ludens vorherrscht? Also wenn ich nicht sage, die Menschen sind eine Ansammlung von Defiziten, sondern wenn ich ressourcenorientiert, wie man in der Welt sagt, draufschaue und mich frage quasi, können die Spaß haben in der Gruppe, in dem sie sich bewegen, neuropsychologisch aktiviert, ihre Lieblingsmusik aus dem Hintergrund. Also all das, was digital kann, wird ja durch Gaming quasi für jedermann erfahrbar und das funktioniert toll. Die Leute stürzen seltener, der Cognitive Decline ist verlangsamt, die soziale Inklusion ist erhöht, deshalb zahlen es jetzt ja auch die Krankenkassen. Und das hat ganz viel am Ende mit Menschenbild zu tun. Und ich letzte Fußnote zu dem nochmal zurück, was Claudio vorhin sagte, oder über die Augenhöhe, über die wir gesprochen haben. Wenn ihr euch die Pressemeldung anschaut, die mit diesem Retro-Brain-Projekt und unserer Memore-Box zu tun haben, ne, beginnt von, da wurde der Rudi-Assauer-Preis gewonnen von einer Gruppe von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern der Humboldt-Uni bis zu jedes Altenheim in Deutschland kann das jetzt auf Krankenkassenkosten bekommen, dann werdet ihr erstaunlich selten die Begriffe Videospiel, Gaming und Ähnliches finden. Da wird erstaunlich oft von Krankenkassenseite und von anderen computerbasiertes, interaktives Therapie- und Präventionskonzept oder Ähnliches formuliert. Das ist auch was Kulturelles. Also quasi, es ist wie Claudio vorhin sagte, wenn es ernsthaft ist, dann darf es auch kein Spaß bringen. Das ist so ein bisschen, hängt das vielleicht ein preußisches Erbe. In der Presse stand trotzdem immer Zocken im Altenheim. Ich fand das nie problematisch, aber ich fand es immer nur bemerkenswert, dass es quasi für manche gesellschaftliche Systeme und ihre Akteure in Deutschland sehr schwierig zu sein scheint, mit diesem Gaming auch einfach so viel Potenzial zu verbinden, dass man sagt, bei diesem Projekt kommt Pflege und Gaming zusammen, bei jedem Projekt Pflege und Schulunterricht, bei dort Gaming und Inklusion, sondern dass es manchmal halt so verklausuliert wird, dass man einfach um Gottes Willen nicht Gaming sagt, weil das ist ja quasi kritisch und gefährlich, sondern dann ist es computerbasiertes, interaktives, ne? Damit schaffst du auch keine Augenhöhe in der Gaming-Community. Da rollen die mit den Augen und fragen sich, warum du es nicht über die Lippen bringst, ihr täglich Medium einfach beim Namen zu nennen. Aber so sehen wir das. Also quasi die Welt, die sich dem Gaming zuwendet, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist eine Welt, die frühzeitig informiert ist darüber, was die Chancen und Risiken des Digitalen allgemein sind.
Schöne Vorlage. Vielen Dank, Manu. Du hast ja jetzt Zocken im Altenheim finde ich gut. Ja, also den Alten gestehen wir es zu. Bei den Jüngeren sind wir vielleicht zu Recht vorsichtig. Ich bin auch ein bisschen leid erprobt. Ne? Einer meiner Söhne hat auch eine relativ intensive FIFA-Karriere schon. Hinter sich leider nicht. Ne? Ist noch drin, aber erste Freundin und so, jetzt hat er da doch ein bisschen Abwechslung, das gefällt mir gut, aber wir sind, glaube ich, die erste Elterngeneration, die so massiv mit so einer starken Ablenkung der Kinder konfrontiert ist, sodass wir gar nicht genau wissen, wie geht man jetzt eigentlich damit um. Und ich bin kein Gamer, anders als du, Manu, ich bin aber auch schon jetzt irgendwie ein paar Jahre älter. Ich kann da auch nicht mitreden. Ich hätte mich da jetzt hinsetzen können und ja, und ich sehe das auch, ne, dass sie dann parallel in Discord schnacken und Hausaufgaben und Gaming, es vermischt sich irgendwie alles. Und was ich nur gemerkt habe, ist klar, dieses, ich sag mal, Anziehungspotenzial von Sucht will ich gar nicht sprechen, ja. Was ich nicht durchbrechen kann durch die Angebote, die ich machen kann, weil so interessant ist dann hier dann irgendwie zu Hause doch nichts und die Schule erst recht nicht. Und, ich weiß nicht, das weißt du eher, Manu, aber die Frage geht trotzdem Claudio. Hans-Ulrich Gumbrecht hat ja mal gesagt, von der breiten Gegenwart gesprochen. Ja, also eine Gegenwart der Simultanitäten. Und ich weiß nicht, ob er das auch gemeint hat, aber das erlebe ich hier, wenn mein Sohn spielt. Da vermischt sich Gaming, Hausaufgaben und Kommunikation alles durcheinander. Und was ich nur sehe, ist, dass dann die Aufmerksamkeitsspanne, die man auch vielleicht Dingen widmen kann oder widmen muss, die vielleicht nicht unmittelbar spannend sind, irgendwie abnimmt. Ich weiß nicht, ob ich der Erste bin, der das irgendwie sieht oder der mutmaßt, dass das ein Problem ist. Du hast ja auch zwei Kinder. Ich weiß nicht, ob die schon auch so weit sind, Claudio. Also ich sehe das und denke auch, Mist, was mache ich da? Und das Thema Responsible Gaming hieß bei mir, ich führe eine Fritzbox zu Hause ein und sage, nach 2 Stunden ist die Zeit vorbei. Das war dann mein Umgang mit dem Thema. Und das hat sich natürlich jetzt, gibt es keine Grenzen mehr, aber als er noch jünger war. Ne? Also wie siehst du das?
Ich glaube, Oliver, ich bin ja da in einer sehr ähnlichen Situation. Ja, also ich bin, meine Tochter wird jetzt 11 und mein Sohn ist 8. Also so auch in diesem, mein Sohn fängt intensiv an, FIFA zu spielen. Meine Tochter spielt jetzt eher auf dem Handy, also Mobile, ja. Und das ist natürlich ein Thema. Und ich versuche mir immer, jetzt sind wir ja so circa eine Generation, ich versuche immer, mich zu sehen in der Vergangenheit, was hätte ich gemacht, wenn ich die Möglichkeiten gehabt habe. Ja, also ich glaube, jetzt könnt ihr mich korrigieren, ich glaube tatsächlich, dass der Medienkonsum von der Zeit her sich gar nicht so extrem verändert hat, sondern die Qualität des Medienkonsums hat sich verändert. Jetzt wird halt gespielt und ich kann mich an meine Jugend erinnern, ein bisschen älter, aber wir haben relativ viel Fernsehen geschaut, ja. Und Fernsehen ist ja erstmal ein relativ passiver Medienkonsum. So, wenn wir diese Diskussion führen, dann müssen wir uns, glaube ich, auch dem mal verdeutlichen, wie hat sich eigentlich der Medienkonsum in unserer Jugend zu dem, was jetzt die Jugend macht, verändert. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, wahrscheinlich ist er schon länger geworden, weil wir durch das Mobiltelefon, durch Smartphones natürlich auch einen besseren Zugang haben. Wahrscheinlich ist er, er ist sicherlich wesentlich facettenreicher, weil wir eben nicht nur das terrestrische Fernsehen haben und vielleicht das Radio, aber wir haben viel mehr Möglichkeiten und da müssen wir unsere jungen Menschen und Kinder auch begleiten, um da sich zurechtzufinden. Nur wir haben ja teilweise selber Probleme, uns mit dieser Vielfalt an Medien dann auch zurechtzufinden. Und trotzdem glaube ich, dass wir einen Qualitätssprung schon sehen, weil es ist ein Unterschied, ob ich mich passiv halt von Medien bespaßen lasse, wie wir es dann vielleicht in der Fernsehzeit waren, oder ob ich halt aktiv game und aktiv kommuniziere und nah dran bin an den Freunden, die ich jetzt vielleicht nicht mehr sehe, aber die ich halt dann auf dem Kopfhörer habe oder nachher im Videochat. Und das hat eine andere Qualität und deshalb versuche ich immer auch da nicht mit ganz so vielen negativen Konnotationen zu kommen, wohl wissend, dass man natürlich schon die Jugend da auch beobachten muss und versuchen muss, diesen Punkt zu finden, wo es dann halt vielleicht ungesund wird, ja. Und das ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, das müssen wir uns gleich auch nochmal etwas intensiver widmen. Wie kann man oder wer ist eigentlich dann der Regulator? Das war ja gleich am Anfang eine Frage, wenn es halt ungesund wird. Und ich bin immer grundsätzlich ein Freund davon, dass der Mensch natürlich seines Glückes eigener Schmied ist. Ja, das heißt, bis zu einem gewissen Grade ist es die Selbstverantwortung jedes Einzelnen. Jetzt sind Kinder und Jugendliche natürlich besonders schützenswert und kennen diese Grenze, erkennen sie vielleicht manchmal nicht. Und da müssen wir als Eltern unterstützen. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass alle Unternehmen in der Gaming-Branche, sei es jetzt die Sportorganisation, die E-Sports betreibt, aber auch im Wesentlichen der Publisher, weil der Publisher durch ganz, ganz viele Dinge im Spiel entscheidet, wie hoch das Suchtpotenzial ist und wie teuer es dann vielleicht auch wird, weil was ich beispielsweise stark kritisiere in der Gaming-Branche, ist halt diese Übermonetarisierung von bestimmten Gaming-Elementen. Ja, und da muss man sicherlich aufpassen und da muss auch die Industrie an sich sich Standards setzen und Werte nach Werten suchen und Werte auch an den Tag legen, wo wir halt das Ganze dann, wo wir dann halt auch die Jugendlichen vorschützen. Ja, aber grundsätzlich, vielleicht hier mein Punkt, ich glaube, auch hier muss man die Qualität des Medienkonsums einordnen. Und wenn ich mir die Corona-Krise angeschaut habe, ja, wo teilweise Kinder ja im Lockdown nicht mehr zu ihren Freunden konnten, die gegenüber auf der Straße gelebt haben, da war sicherlich Gaming ein ganz, ganz wesentliches Element, wie man den Connect zu den Freunden gehalten hat. Und sicherlich eine Sache ist, die beobachte ich auch, die Aufmerksamkeitsspanne der jüngeren Generation, die geht zurück. Also nicht mehr 90 Minuten Fußballspiel, ja, das war ja unsere These damals, sondern es muss kürzer werden, es muss schneller werden. Aber, und das beobachte ich auch, ich glaube, ein positiver Nebeneffekt ist halt, dass man wesentlich komplexer denkt. Also man hat mehr Komplexität im Gaming und ich glaube auch, dass ich bin jetzt kein Neurologe, aber ich glaube auch, dass die Synapsen öfter angeregt werden, stärker angeregt werden und dass man viel mehr Verknüpfungen hinbekommt, sodass ich glaube, dass eben deshalb Gaming so interessant ist und E-Sports, weil es genau diesem komplexeren Denkmustern der zukünftigen Generationen entgegenkommt. Und deshalb glaube ich beispielsweise auch, dass der E-Sport als Sport relativ viele klassische Sportarten über kurz oder lang dann halt den Rang ablaufen wird. Ja.
Ich sehe schon, Manu, du bist in den Startlöchern. Ich will dir nur zu deiner Antwort nur ein Thema noch mit auf den Weg geben, weil wir tatsächlich schon, wir rasen hier durch unseren Podcast, sind auch schon kurz vor dem Ende. Ich gebe dir noch ein Thema mit und dann kannst du deine Antwort gleich auf Claudio geben. Claudio sprach ja von der Qualität des Medienkonsums und springen wir mal tatsächlich in die Welt des vernünftigen, erwachsenen Umgangs mit Medien. Gehen wir mal von der reinen Kinderwelt und der schützenswerten Kinderwelt. Wagen wir mal einen Blick in die Möglichkeiten der politischen Bildung von Gamern, respektive überhaupt von Menschen. Beispiel eines Games, das in Minecraft aufgebaut wurde. Minecraft, Uncensored Library, ein Bereich von den Reporter ohne Grenzen geschaffen, um kritische Artikel, also von Journalisten weltweit zu positionieren und geschützten Zugang weltweit zu diesen politisch kritischen Artikeln zu ermöglichen. Also das ist ein interaktiver, politisch qualitativ hoch anspruchsvoller voller Raum, ne, der politischen Bildung von Menschen, und wie jetzt in den aktuellen Zeiten, wo wir das ja erleben in Russland, wo sollen die Menschen sich informieren? Sie brauchen solche geschützten Räume, und da bietet Gaming ja auch eine Möglichkeit. Also nimm das gerne mit, Manu, in deine Antwort.
Okay, also ich fange mal damit an. Das ist ein tolles Beispiel im Übrigen. Aber man muss hier, glaube ich, ganz viele Dinge auseinanderhalten. Ich habe gerade tief geschluckt, Dirk, als du die Unterscheidung eingeführt hast, die ich gar nicht teile, zwischen quasi, auch wenn die zugespitzt war, verstehe ich, quasi die jungen, leicht zu manipulierenden Gamerinnen und Gamer und dann der quasi Zoon Politikon, der vernünftige Erwachsene. Das stimmt so nicht. Das ist an der Grenze zu der Arroganz, die hast du jetzt nicht, aber quasi, ne, die schimmert da durch, wenn man das so formulieren würde, die dafür sorgt, dass die junge Gaming-Community abspenstig wird. Oliver ging auch schon ein bisschen in die Richtung. Die Fake News da draußen, wir wissen aus der Empirie, dass es nicht die jungen Gamerinnen und Gamer sind, die auf Fake News reinfallen. Brexit-Wahl, Trump-Wahl, ganz, ganz viel von dem, was in Russland passiert, das sind doch die vernunftbegabten, ne, quasi 35 aufwärts Erwachsenen in Anführungsstrichen. Und ich verstehe jeden aus der Gaming- und E-Sport-Community, der sagt, ich kann wenig damit anfangen, wenn jemand daherkommt und sagt, ihr seid alle suchtgefährdet. Und da gibt's Erwachsene, die haben seit Jahrzehnten kein Problem mit Alkoholsucht. Ne, quasi größtes Suchtpotenzial in dieser Gesellschaft wird, weil es angeblich total wichtige Kulturtechnik ist und schon die Mönche Bier gebraut haben, nicht angefasst. Oder quasi Fake News, Deepfake, die ganze Diskussion darum, wie auf Facebook, das sind nicht, da gab es eine witzige Meme, die Meme-Kultur und die Gaming-Welt hängen ja auch ganz, ganz eng zusammen, schon vor einigen Jahren, die quasi witzig feststellte, das sind nicht die Kinder, die man immer vor dem Internet gewarnt hat, die da anfangen, irgendwelche quasi wissenschaftsfeindlichen Covid-Idioten-Sachen oder Pro-Brexit oder sonst was Fakes zu teilen. Das sind die Eltern, die genau vor dem Internet gewarnt haben. Oder um einen meiner Studenten zu zitieren, wer mit dem Xbox-Chat aufgewachsen ist, der ist so grundimmunisiert dagegen, dass ihm im Internet irgendjemand die Wahrheit erzählen könnte, dass er, ne, also quasi einfach anders darauf schaut und skeptischer schaut. Also, nochmal zurück zu dem, was wir vorhin schon als Thema hatten. Es funktioniert nur, wenn man es fair macht, und fair heißt an der Stelle informiert. Und der letzte Stand des wissenschaftlichen Diskurses ist, diese Killerspieldebatte, die haben wir zu Unrecht geführt. Die Debatte, die Kinder verlieren sich im Internet und treffen da auf großes Suchtpotenzial im Gaming. Ja, die Risiken gibt es. Ja, dem müssen wir begegnen. Wir haben ja nicht umsonst nach vielen Jahren Gaming Disorder jetzt auch als pathologisches quasi Krankheitsbild in den Leitlinien des ICD. Also wir haben quasi als Gesellschaft, wenn man so will, in den dazugehörigen fachlichen Diskursen gesagt, es gibt die Gaming-Sucht, die unterscheidet sich auch so sehr von der Internetsucht, dass wir sie dediziert als Krankheitsbild einführen. Aber wir haben die Antworten darauf, wie man damit umgehen kann. Das, was Schalke 04 macht, ist ein Beispiel dafür. Das Vereinswesen und den E-Sport als Form des Gamings, aber auch Competitive Gaming beispielsweise in das Vereinswesen zu überführen, wo die Leute dann aufeinandertreffen und so weiter und gementort werden können und ähnliches, wo ich auch Zugangsbarrieren noch gerechter gestalten kann, weil wer keinen eigenen Rechner hat, ihn im Vereinshaus quasi zur Verfügung gestellt bekommt. Und ich danach zusammen grille und davor ein paar Bälle kicke. Also das Vereinswesen, das sich im Augenblick noch so sehr wehrt, an manchen Stellen damit zu tun zu haben, ist eine mögliche Antwort darauf. Das andere ist Medienkompetenz. Nur wenn ich mir die Schulen anschaue, das wäre jetzt nicht verallgemeiner, ne? Aber wer soll's machen? Also quasi Lehrkräfte, die selber nicht wissen, was Discord ist, was Twitch ist, wie diese Realität stattfindet. Entschuldigung, da haben die Schülerinnen und Schüler eine höhere Medienkompetenz im Raum als die Lehrkraft es möglicherweise hat. Also ihr merkt schon quasi an der Stelle, der Diskurs muss in Deutschland informierter sein. Da sind so viele Vorurteile bei, da reg ich selbst mich auf. Also quasi, das tut dem nicht gut. Und wie gesagt, diese Entwicklung finden statt. Wenn wir quasi so uninformiert darauf schauen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Kids sagen quasi, ehrlicherweise mit denjenigen, die da quasi so auf mich zukommen. Ich muss mich mit denen nicht absprechen.
Ich glaube, Manu, was du beschreibst, dass der Lehrer im Unterricht dann vermutlich über weniger Internet- oder Medienkompetenz verfügt als die Schüler, die vor ihm sitzen. Ich glaube, das ist ja etwas, das wir uns als Gesellschaft und Kultur eben jetzt die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich stellen müssen. Wir sehen ja, dass der technologische Fortschritt, der Fortschritt im Hinblick auf neue Medien, TikTok etc. pp., wesentlich schneller geht, als wir unsere Lehrpläne anpassen können. Ja, und im Wesentlichen wird es darum gehen, die junge Generation eben dann auch nochmal mit Augenhöhe auch da wieder abzuholen, dass wir vielleicht uns dann auch darauf einlassen müssen, dass wir eben bestimmte Kulturbereiche, also dann neue Kommunikation eben von unseren Kindern lernen. Ja, und das ist halt, glaube ich, ein Thema, da sind wir als Gesellschaft aktuell noch nicht bereit zu, aber das wird uns jetzt die nächsten Jahre sehr stark verfolgen, dass wir in überlappenden, immer schneller werdenden Zeiträumen eben von Innovationen überholt werden, wo derjenige, der viel Erfahrungswissen hat, weil er älter ist, einfach sich trotzdem nicht mehr zurechtfindet, ja, und wo man dann eben die Bereitschaft haben muss, sich dem dann zu öffnen und dann eben sich von seinen Kindern erklären zu lassen, wie es funktioniert. Ich meine, jeder von uns sieht das jeden Tag schon, ja, und ich glaube, das wird zu einer Kultur, zu einem Kulturbestandteil werden, wo wir als Gesellschaft bereit sein müssen, uns dem zu öffnen, ja, wo dann der.
Und das hat bisher immer gut geklappt. Das hat beim Papyrus geklappt, bei der Tagespresse. Da hieß es der Soziologie, da bricht die Gesellschaft zusammen, weil jeder gute Bürger liest jeden Tag mehrere Zeitungen.
Ja, Manu, ich glaube, es gibt einen Riesenunterschied. Papyrus und so, die wurden halt in einem Teil der Welt eingeführt und der restliche Teil der Welt hatte ein bisschen Zeit, um sich anzupassen. Und B, der andere Unterschied ist, es ging nicht so schnell, ja. Also es ging dann über Generationen und natürlich der dann zuerst Papyrus hatte, der hat dann sein Kind beigebracht, wie man darauf schreibt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, was jetzt schon ein Riesenunterschied ist, die Innovationen, auf die wir treffen, die treffen mehr oder weniger gleichzeitig die komplette Welt und die treffen in einer Art und Weise und einer Schnelligkeit aufeinander, dass wir uns quasi in jeder Dekade, und ich weiß gar nicht, ob es schon Dekaden sind oder ob es nur 5 Jahre sind, wir uns mit ganz neuen Dingen auseinandersetzen müssen. Ja, und das nächste, was kommen wird.
Aber das ist ist ja nicht problematisch.
Naja, ich glaube, es ist schon eine Herausforderung für ganz viele Menschen. Ja, also während ich mich vielleicht in meinem Lebenszyklus in der Vergangenheit an 2, 3 neue technologische Innovationen, die jetzt das komplette Leben umgekrempelt haben, gewöhnen musste in der Vergangenheit und ich glaube, selbst noch in den 70ern, muss ich mich jetzt ja mehr oder weniger jedes Jahr auf Dinge einstellen, die das Potenzial haben, meine Lebensumwelt mehr oder weniger komplett zu ändern, ja.
Bei Karl Mannheim, dem großen deutschen Soziologie-Dojen, hieß es mal so schön, die Zukunft ist schon längst da, sie ist nur ungleich verteilt. Also da bin ich bei dir, Claudio, das mag früher dann gedauert haben, bis das vom MIT oder der Harvard University in die Gesamtgesellschaft rübergegangen ist und geht jetzt schneller, aber unsere Adaptionsmechanismen sind ja auch besser. Das ist ja auch ungemein empowernd. Und wie gesagt, ich müsste halt nochmal sagen, die Annahme, dass etwas, weil es bisher so war, quasi aus genuin gut ist, also da bin ich quasi, das mag jetzt die Startup-Mentalität sein, aber also das würde ich in gar keinem Fall unterstreichen. Und ich bin lieber bei den Kids quasi als bei der Alterskohorte, die da irgendwie sich auf Brexit, Trump und Co. hat Fake News reinlegen lassen.
Ja. Jetzt müssen wir schon auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben wirklich unterschiedlichste Themen besprochen und wir könnten auch noch 3 Stunden weitersprechen. Ich habe noch 2 ganz kurze Punkte, die würde ich noch gerne kurz reinwerfen, denn einen nur nachrichtlich. Es gibt ein gefördertes Projekt der Beisheim Stiftung, die dann solche sogenannten digitalen Piloten ausbilden. Das sind nämlich, ich glaube, 9. Klässler, die beigebracht bekommen, wie sie denn das Thema digitale Bildung an Jüngere weitergeben. Und die bilden also wieder neue digitale Piloten aus, die dann wiederum, wenn sie in dem Alter sind, wieder die Jüngeren, so dass man eigentlich diese, und das haben wir in unserer Schule auch gesehen, die Lehrer hatten da, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, keinen Check, wie man denn, die haben einfach gesagt, das ist nicht unser schulischer Auftrag, was natürlich eine Katastrophe ist, aber wie dem auch sei. Also, das mag so sein, aber da konnte man dann auch nicht diskutieren. Vielleicht sehen Sie es mittlerweile auch schon anders. Aber eigentlich diesen Bildungsauftrag vielleicht an die Personen weiterzugeben, die tatsächlich die Kompetenzen verfügen, und das tun in der Tat die Jüngeren viel besser. Und in dieser dunklen Zeit, die wir ja gerade haben, da würde ich gerne den letzten Punkt noch setzen. Der Dirk hat es angesprochen, Uncensored Library von Minecraft. An vielleicht an euch beide, aber Claudio, weil du ja auch in der Szene noch enger drin bist, wir sehen ja jetzt, wie das russische Volk massiv letztendlich mit falschen Informationen gefüttert wird. Gibt es, ich weiß jetzt gar nicht, wie das im E-Sports-Bereich ist, sind die auch abgeschaltet davon, oder könnte man tatsächlich die E-Sports-Community, die es ja in Russland sicherlich auch geben wird, dann zumindest die mit relevanten und vielleicht richtigen Informationen versorgen, wie man es da in dieser Library in Minecraft gemacht hat? Siehst du da eine Chance? Weil das ist ja gerade was nach diesem Wochenende, nach den Bildern da aus der Ukraine, was wo man wirklich fast Schmerzen hat, wenn man es sieht.
Also erstmal ist das eine absolute Katastrophe, was wir jetzt sehen und jetzt auch schon seit einigen Wochen sehen. Und ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir sowas in Europa nochmal in der intensiven Form sehen müssen. Grundsätzlich glaube ich, und da weiß ich nicht, ob man da nicht das Potenzial von Gaming überschätzt. Also natürlich, umso digitaler eine Gesellschaft wird, umso mehr Touchpoints gibt es, um, sage ich mal, Informationen zu teilen. Ja, ich glaube aber grundsätzlich, wenn ich in Moskau heute lebe, kann ich mich, wenn ich das möchte, wahrscheinlich trotzdem bekomme ich die Informationen, die ich haben will. Ja, ich glaube, wir haben hier eher ein anderes Problem, nämlich dass wir immer noch Gesellschaften da draußen haben, wo halt eine Medienpluralität und eine, sag ich mal, eine Informationspluralität nicht zur gesellschaftlichen Ausrichtung gehören. Ja, und wir sehen das in allen Diktaturen, dass letztendlich über Informationspolitik Gesellschaftspolitik betrieben wird. Und für mich weiß ich nicht, dass Gaming einen Beitrag dazu leisten kann, über solche geschützten Räume, wie sie Dirk beschrieben hat, dass Leute, die nach Informationen suchen, dann eben auch Informationen bekommen. Wir haben so ähnliche Geschichten ja auch in China, sieht man ja auch in China. Aber das wird das Problem, was wir da jetzt in Russland haben oder das wir dann vielleicht auch in China haben und in anderen Gesellschaftssystemen, die jetzt nicht unsere Werte hinsichtlich von Meinungspluralität teilen, das muss man anders angehen. Ja, ich glaube, da braucht man andere Werkzeuge und da braucht man einfach auch eine andere, das ist einfach ein politisches Thema. Ja, und dieses politische Thema, da überschätzt man die Wirksamkeit von Gaming. Was wichtig ist, ist, dass Gaming immer die junge Generation erreicht und gesellschaftlicher Wandel, wenn wir uns auch das anschauen, kommt ja meistens durch junge Menschen und durch aufgeklärte Menschen. Und ich glaube, da wird die Gaming-Industrie da sollten wir alle unseren Beitrag leisten, dass halt alle Informationen grundsätzlich verfügbar sind. Aber was man aus diesen Informationen macht, das liegt natürlich schon an dem Individuum. Ja.
Ich sehe ganz, ganz viel wie du, Claudio, aber quasi, da wir seit 2018 das Auswärtige Amt in der Gaming-Strategie beraten und begleiten dürfen, möchte ich eins doch nochmal anmerken. Im Gegenteil, ich meine, wir unterschätzen immer noch in der Bundesrepublik das Potenzial von Gaming in diesem Kontext. Und da bin ich ein bisschen pessimistisch an der Stelle. Wir haben relativ früh gesehen, dass Fake News aus Gaming entspringen kann. Also das war für niemanden, der sich damit beschäftigt hat, neu. Das kennen wir auch schon aus dem indien-pakistanischen Konflikt beispielsweise. Aber es war relativ früh, gab es ein virales Video, bei dem hinterher rauskam, das war aus Arma 3. Quasi aus dem Ukraine-Krieg, aber quasi es war eben nicht aus dem Ukraine-Krieg, sondern es war aus einem Videospiel. Wir haben zum Teil nationales Fernsehen dabei erlebt, wie sie ernsthaft Szenen aus Videospielen gezeigt haben, wo also quasi der gesamten Medienwelt nicht aufgefallen ist, dass das hier aus einem Videospiel ist und nicht von vor Ort. Also ehe wir dahin kommen, was Oliver sagte, dass wir quasi Potenziale nutzen, um Public Diplomacy zu betreiben. Da ist die Uncensored Library, nur ein Beispiel, das Internationale Rote Kreuz macht da tolle Sachen für humanitäres Völkerrecht in quasi Kriegssimulationsspielen. Also da gibt es ganz, ganz quasi tolle Projekte, auch wenn viele davon dieses sehr preußische Serious Game Denken sind, was ich dann wiederum nicht so toll finde. Aber ehe wir uns damit beschäftigen, bin ich davon überzeugt, müssen wir uns mit der Risikomitigation beschäftigen. Und jetzt mache ich noch mal einen Bogen zu den vernünftigen Erwachsenen, von denen Dirk vorhin sprach. Es war dann die Gaming-Community, die relativ schnell darauf aufmerksam gemacht hat, liebe quasi traditionelle Medienwelt, das ist ein Videospielinhalt, den ihr da gerade als angebliche Szene aus der Ukraine gezeigt habt. Also so viel zur Medienkompetenz an der Stelle. Mit den Risiken allerdings müssen wir umgehen und die sind an der Stelle einfach auch da.
Ja, wobei ich glaube, um das nochmal einmal einzuordnen, wobei ich ja schon glaube, dass das eine ist ja der Misuse von Kulturtechniken und von Medientechniken, dasselbe sieht man ja auch bei Videomaterial, ja. Und das andere ist halt, kann Gaming halt helfen, um gesellschaftliche Umbrüche herbeizuführen. Und das meinte ich mit, ich glaube, da überschätzen wir es ein Stück weit, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren, weil ich halt glaube, dass ganz viele junge Menschen eben da den Zugang zu Informationen finden. Und wenn wir es schaffen, darüber Informationen zu teilen, die ein Stück weit das Leid mindern oder ein Stück weit zu mehr Aufgeklärtheit führen, dann sollten wir das alle versuchen. Ich denke aber, dass, sage ich mal, die Ursachen und beziehungsweise die Lösung wahrscheinlich woanders liegen muss.
Ja. Klar, aber ich sage ja, das greift ineinander. Also quasi Schritt 1 an der Stelle wäre aus meiner Sicht, dass wir in Deutschland uns in die Lage versetzen und die Fähigkeiten aufbauen, mitzubekommen, wenn Fake News darüber vermittelt wird, wenn im Wettbewerb der Narrative, wie es ja so schön heißt, von Systemwettbewerbern quasi Geschehnisse uminterpretiert werden. Oder es gibt, da werden wir heute nicht mehr zu kommen, nehme ich an, aber es gibt von 2018 eine Warnung des britischen Verteidigungsministeriums, dass die KI-Agenten, also die Narrow AI, die über Games jedermann zugänglich ist. Ne? Ich kann auf Steam StarCraft 2 runterladen und habe einen ziemlich mächtigen KI-Agenten, dass diese Zugänglichkeit den Kreis an Akteuren, die in der Lage sind, sogenannte offensive Cyberkapazitäten aufzubauen, massiv vergrößern wird, weil jetzt quasi nicht mehr nur große Staaten oder quasi große Hacker-Communities quasi über viele Jahre sich die Fähigkeiten aufbauen, kritische Infrastruktur im Ausland zu attackieren, sondern ich kann es mir, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber ich kann es mir quasi downloaden und meine eigene Fähigkeit dagegen trainieren. Also das hat auch sicherheitspolitische Aspekte und da, das meine ich, das unterschätzen wir noch ganz gewaltig. Es ist eben kein nettes Tool und wenn wir die Uncensored Library bauen, dann ist gut und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, sondern quasi alle anderen Akteure, unsere Systemwettbewerber, China, Russland und so weiter, die nutzen Gaming ganz massiv, Tencent kauft strategisch Anteile an Gaming-Publishern weltweit, beeinflusst dann die Geschichten, die dort erzählt werden, lässt quasi Gamer aussperren, die sich bestimmte Art und Weise äußern. Diese sicherheitspolitische Dimension mit irgendwie offensive Cyberkapazität für zugänglicher, das alles wird massiv unterschätzt in unserem Diskurs in Deutschland. Und die Gaming-Industrie, die erwachsener wäre, die wird sich damit auch eher quasi auseinandersetzen, ist meine Hoffnung.
Was für ein furioser Podcast. Durch die Chancen und Risiken der Welt des Gamings für Mensch und Gesellschaft. Wir haben die gesamten Facetten nur anteasern können von den Vorteilen und aber auch den Risiken, die wir bisher erleben. Wir sehen das Gaming ist in der Welt, das Gaming ist global und damit aber auch barrierefrei. Das Gaming fördert die Inklusion und wir haben auch gehört, zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt es hier keinen Unterschied derart, dass es einen vernünftigen Umgang mit dem Gaming gibt und einen eher schützenswerten, wenn man mal auf die Süchte der von Erwachsenen schaut und auf die Gefahren, die unseren Kindern drohen, wenn sie da sind. Aber es geht hier um weniger um Gefahren. Wir haben gestalterische Möglichkeiten erlebt, Beispiele gehört, wie man Gaming auch tatsächlich für die menschliche und gesellschaftliche Entwicklung konkret einsetzen kann. Und wir wissen, dass Gaming jetzt auch für die Zukunftsforschung hochinteressant ist, damit für alle Sphären von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Ganz herzlichen Dank, Manushir Shamsrisi und Dr. Claudio Kaspar, der musste sein, Claudio, für diesen Podcast, der mir noch sehr in Erinnerung bleiben wird. Ich denke, dem Oliver geht's genauso. Sie hätten weiterreden können. Wir müssen eigentlich ein zweites Thema hinten dran binden. Also wir haben mit dem gerade geendet, Manu. Da machen wir nochmal was.
Ihr müsst vor allen Dingen die Enkel einladen.
Ja,
die
genau.
Enkelfähige Gesellschaft ist ja die Gesellschaft der Gamer.
Das machen wir.
Vielleicht noch ein positiver Zukunftsausblick. Ich glaube, ein großes Stereotyp gegenüber Gaming ist ja, dass Gamer sich relativ wenig bewegen. Ich denke, mit der Durchsetzung von 5G und Augmented Reality wird dieses Thema der Vergangenheit anhören und dann haben wir sicherlich ein bisschen weniger Diskussionspotenzial.
So machen wir's. Also, euch noch einen schönen Tag und liebe Zuhörende, bis zum nächsten Podcast.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.